Moin, moin. Hallo. Grüß euch. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Zeit. Vorweg im Leben. Ich bin ein bisschen älter als ihr, die meisten von euch. Man stellt sich immer wieder die Frage, das beste Geschenk, die man den liebsten Menschen in seinem Leben machen möchte, das ist tatsächlich die gemeinsame Zeit. Und es gibt im Leben nichts Wertvolleres als die Zeit. Deshalb war auch der Vortrag von meinen Kollegen vorher enorm wichtig. Die Bedeutung weiß ich heute besser wie damals als Student, dass man vorweg immer die Frage stellen sollte, wo möchte ich in 10 Jahren sein? Was möchte ich in 10 Jahren machen? Damit beschäftigen wir uns eigentlich, wenn wir studieren, wenig, weil wir eigentlich nur über morgen und übermorgen vielleicht nachdenken, aber nicht darüber, was wir in 10 Jahren machen. Und ich fand seinen Vortrag enorm hilfreich, genau diese Frage zu beantworten. Und ich wünschte, ich wäre damals Student und hätte diesen Vortrag gehört, dann wäre ich vielleicht heute irgendwo anders. Aber ich bin trotzdem glücklich und dankbar dafür, dass ihr heute mir diesen halbe Stunde schenkt, weil es wertvoll und kostbar ist. Ich bin geboren auf Sri Lanka, ich bin ein Tamile im Norden in Jaffna. Es war wunderbar, ich hatte eine unglaublich tolle Kindheit. Mama, Papa, Großeltern, wir waren 5 Kinder. Und ich habe, wenn ich meine Augen schließe, unglaublich tolle Erinnerungen, wie meine Großmutter uns dann jeden Tag bekochte, und wir dann beim Tempel waren. Oder manchmal auch gewisse Streitigkeiten mit Klassenkameraden in Schulen. Diese wunderbare Kindheit wurde leider zerstört durch den Bürgerkrieg damals. Und es ist dann auch mit dem Krieg leider die medizinische Versorgung auch schlecht geworden, sodass meine ältere Schwester krank wurde. Wir wussten nicht, was sie hat. Sie ist tatsächlich mit 12 Jahren verstorben. Wir hatten im Norden auf dem Halbinsel nicht die Möglichkeit, überhaupt einen Arzt zu finden. Deshalb schätze ich auch das Leben in diesem Land, wo ich mich gerade befinde, so wertvoll. Und ich empfinde Dankbarkeit und Wertschätzung, weil wir einfach genau diese Möglichkeiten haben, die ich damals für meine Schwester gewünscht hätte. Und ich weiß noch, wie oft meine Mutter mit mir im Krankenhaus war. Ich glaube, da waren Säle, die waren so 2-3-fach so groß wie das hier. Und wir haben gewartet darauf, dass tatsächlich eine von den Ärzten meine Schwester untersuchen kann. Und teilweise vergeblich. Wir sind hingefahren und haben den ganzen Tag, das ist ein Krankenhaus in Jaffna, Jaffna Town, und dann abends dann vergeblich nach Hause gefahren. Und meine Mutter hat mich immer mitgenommen und ich habe immer noch ihre Sprüche. Sie sagte, wie schön das wäre, wenn wir eines Tages einen Arzt in der Familie hätten, dann müssen wir gar nicht so lange warten. Ja, vielleicht hat sie aus der Situation heraus diesen Spruch losgelassen, aber ich sage euch eins, das hat mir unglaublich geholfen, weil es für mich so unglaublich inspirierend war, die Tiefe, die Kraft, die sie mit den Worten damals in mir bewirkt hat, das kann man nicht in Worten fassen. Und die habe ich immer wieder herausgeholt, besonders dann, wenn ich meine Scheine nicht bekommen habe, wenn ich meine Prüfung wiederholen musste, habe ich immer an meine Mama gedacht. Und das war die Kraft, die treibende Kraft für mich überhaupt, mein Studium zu bestehen. Nicht, dass ich intelligent bin, Gottes Willen. Ich habe wirklich sehr fleißig gelernt und habe auch noch kaum noch richtig vernünftig Deutsch sprechen können. Ich habe ja das Abitur gemacht, aber mein Grammatik war Katastrophe. Und könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie schwer das ist, irgendwelche Texte zu lesen und verstehen zu wollen, doch nicht zu verstehen und dann zu wiederholen. Und deshalb unglaublich stark, dass meine Mutter damals diese Worte, mit überhaupt nicht so viel Nachdenken mir mitgegeben hat. Ich habe noch das Glück gehabt, bis zur 6. Klasse dort zur Schule zu gehen. Da war ich 11 Jahre alt und dann ging es nicht mehr. Warum? Weil viele Eltern hatten Angst, die Kinder zur Schule zu schicken. Auch die Lehrkräfte hatten Angst gehabt, weil sie hatten auch ihre Familie und keiner möchte sterben. Mitten im Bürgerkrieg, auf dem Weg zu Schulwegen, sind viele Kinder verschwunden. Und ich habe beobachtet, dass einige wenige Kinder Geld verdient hatten. Die hatten Sachen verkauft am Straßenrand und ich hatte die Idee, ich möchte auch mal Geld mit nach Hause bringen. Also habe ich mit 11 Jahren meinen Papa gefragt, ob er mir ein bisschen Geld ausleihen kann, sodass ich 1 Liter Benzin gekauft habe. tatsächlich mein Erste, was ich verkauft hat. Den ganzen Tag am Straßenrand gestanden und habe diesen 1 Liter in kleinen Mengen verkauft. Natürlich mit Gewinn, wahrscheinlich 20-30%. Wahrscheinlich zu viel, aber egal. Und Papa war stolz. Und diese Idee wurde dann größer. Wir haben dann nicht mehr Benzin, sondern wir haben auch viel Obst und Gemüse verkauft. Und ich habe mit 11 Jahren so viel Geld machen können, dass es für die ganze Familie ausgereicht hat. Ich war stolz drauf und ich hatte auch Glück, dass ich die Möglichkeit hatte. Dann bin ich aber irgendwann mal 12 Jahre alt geworden und das war gefährlich. 12-jährige Kinder auf Sri Lanka, besonders Jungs, sind zu den Kämpfern gegangen, haben mitgekämpft. Und das wollten meine Eltern natürlich nicht und ich auch nicht. Ich war unglaublich ängstlich. Ja? Wenn ich irgendwie Geräusche gehört habe von Hubschrauber, dann bin ich immer weggerannt. Ich war immer das Kind, der Junge, der hinter meiner Mama Saris versteckt hat, wenn ich Soldaten gesehen habe. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie motiviert ich war, überhaupt Waffen in der Hand zu nehmen. Überhaupt nicht, ja, wollte ich nicht. Und da stand meine Mama und fragte mich, würdest du nach Deutschland gehen? Ja, warum eigentlich? Sie möchte, dass ich eine bessere Zukunft habe. Sie möchte, dass jemand da ist, der für sie versorgt. Kinder sind die Zukunft. In der Kultur auf Sri Lanka, wir haben nicht das Sozialsystem wie in unserem Land hier, sondern die Kinder passen auf die Eltern auf. Und wir hatten damals im Krieg nicht die Möglichkeit, zur Schule zu kommen. Und ich war halt der älteste Sohn, somit auch der die Verantwortung für die Familie übernimmt, aber gleichzeitig auch der gefährdet ist, weil er potenziell Gefahr ist, dass er mitkämpft und dabei stirbt oder auch von der Regierungssoldaten verhaftet werden könnte, dass er dabei stirbt. Also stand sie vor mir. Und Deutschland deshalb, weil der Bruder von meiner Mutter, also mein Onkel, der lebte seit 1979, also seitdem ich ein Jahr alt bin, in Deutschland, in Hamburg. Und meine Mutter wollte, dass irgendjemand auf mich aufpasst. Und meine Frage war, Mama, kann ich denn in Deutschland zur Schule gehen? Ja, es klingt so, wie als ob ich Streber gewesen wäre. War ich nicht. War ich überhaupt nicht. Ich habe aber die Schule vermisst. Schule ist ja nicht immer ein Ort, wo man gelernt hat. Für mich war es wichtig, dass ich meine Freunde getroffen habe. Mitten im Bürgerkrieg, es gab kein Tempelfest, wir hatten keinen Sportverein oder Jugendeinrichtung, sondern Schule war für uns der Ort, wo wir uns getroffen haben, wo wir dann auch gemeinsam gespielt oder gestritten haben. Also, ich wollte gerne zur Schule gehen. Mama sagte ja und ich sagte ja, ohne dabei nachzudenken. Also hat sie mich dann vom Norden Sri Lanka, man kann sich vorstellen, Sri Lanka ist eine kleine Insel südlich von Indien, ist von der Fläche kleiner wie Bayern, leben knapp 20 Millionen Menschen und die knapp 400 Kilometer von Jaffna nach Colombo, weil sie wollte mich ja nach Colombo bringen, damit sie überhaupt nach Deutschland kommen. Die 400 Kilometer Strecke dauerte 3,5 Tage. 3,5 Tagen deshalb, weil es nicht möglich war, am helligen Tage vorwärts zu kommen, sondern wir haben uns im Dunkelheit dann sozusagen verstecken müssen von den Regierungssoldaten und gab es auch viele Checkpoints, also Kontrollzonen, die wir dann passieren. So kamen wir in Colombo an. Ja, in Colombo angekommen. Meine Mama braucht natürlich Geld. Warum? Weil sie muss für mich einen Schlepper organisieren. Ja, einen Schlepper, der mich illegal von Sri Lanka nach Deutschland bringt. Und es gab ja kein Google, ne? So ein Schlepper, best bewertet oder so. Mit, ne? Es ist illegale Geschäft, es gibt es heute auch noch nicht. Aber meine Mutter konnte die Eltern aufsuchen, die erfolgreich ihre Kinder ins Ausland gebracht haben. So hat sie einen Schlepper für mich gefunden. Der versprach meiner Mama, mich binnen einer Woche nach Deutschland zu bringen. Und es sollte damals 15.000 D-Mark, deutsche Mark, viele von euch kennen vielleicht nicht, das ist wunderbares Geld, ich vermisse es heute noch. Und das ist so vom Wert heute 30.000 Euro vermutlich. So. Und man muss bedenken, dass 1991 aus Sri Lanka ein normaler Gymnasiallehrer im Monat nicht mal 50 D-Mark verdient hat. Dann kann man sich vorstellen, wie viel das kostet und vor allem, wie viele Menschen das Glück haben, überhaupt so viel Geld aufzubringen. Und ich hatte das Glück. Und das, ihr werdet regelmäßig diesen Begriff Glück hören, weil ich hatte im Leben wirklich oft Glück, dass ich heute hier bin für euch. Ja? Und damit konnte meine Mutter den Schlepper bezahlen, weil mein Onkel damals 10.000 D-Mark ausgeliehen hat und sie ein Grundstück verkauft hatte, bevor meine Schwester verstorben ist, weil wir wussten, dass meine Schwester, die so nierenkrank ist, überhaupt nicht gerettet werden kann, aber im Ausland die Möglichkeit gibt, Dialyse zu bekommen. Also hat sie verzweifelt ihr Grundstück verkauft, hat aber keine Möglichkeit, meine Schwester retten zu können mitten im Bürgerkrieg, und sie ist frühzeitig verstorben, weil sie war einfach viel Wasser eingelagert. Heute weiß ich, was da passiert ist, damals wusste ich nicht. Und dieses Geld hat sie zusammengepackt, sie hat einen Schlepper bezahlt. So bin ich eines Tages, das war der 6. Januar 1991, morgens früh um 4 Uhr von meiner Mama geweckt worden. Und dann stand ich vor einem Unterhändler, so ein fremder Mann, sprach Tamil, der wollte mich abholen, habe gesagt, wie jetzt, wo gehe ich jetzt hin? Und was ist mit Mama, ja? Weil ich habe ja gesagt, ohne zu wissen, dass meine Mama gar nicht mitkommt, und habe angefangen zu heulen wie ein kleines Kind, ja? Und das war nicht gut. Warum? Weil der Unterhändler sagte, oh, der ist uns gefährlich. Ein weinendes Kind mit einem Flughafen zu nehmen, das fällt auf. Da kommen Fragen auf, für die es keine Antwort gibt. Also haben sie abgelehnt, wollten wieder zurückfahren. Das ist für mich rückwirkend der Moment, wo ich zum ersten Mal im Leben bewusst Verantwortung übernommen habe, und zwar Verantwortung für meine Familie. Meine Mama ist auf die Knie gegangen, sie hielt meine beiden Hände fest und sagte, du musst aufhören zu weinen. Es geht um die Familie. Ich bin ein großer Fan von meiner Mutter, ja, und die war so groß und stark und hat alles organisiert. Und geht diese Frau auf die Knie und sagt zu dir, hey, es geht um die Familie, und gibt mir das Gefühl, so, du bist jetzt groß. Du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Ich habe aufgehört zu weinen und ich bin tatsächlich dann abgeholt von Colombo nach Singapur, Woche später von Singapur nach Dubai, noch am selben Tag späten Abend von Dubai nach Togo, 6 Monate später, nachdem über 250 Flüchtlinge in Togo, in Lomé gewartet haben auf dem Weg nach Europa und Amerika, dann über die Grenze nach Accra, nach Ghana, 4 Wochen später von Accra wieder zurück nach Togo, 2 Wochen später über Benin nach Lagos, Nigeria, bin dann geflogen, die Nacht vom 9. auf 10. September 1991. Ich bin schon 13 Jahre alt geworden, 8 Monate da gewesen in Afrika, dann über Spanien in Frankfurt angekommen. Ich war erleichtert, ich war dankbar, ich war glücklich, ich war müde, ich hatte Hunger, ich hatte Angst. Ich hatte Angst davor, was mit mir geschieht. Ich sah nur fremde Menschen, die waren weiß, die sind groß, haben helle Haare, sprechen ein komisches fremde Sprache, die deutsche Sprache. Ich verstand kein Wort. Heute, wenn ich vor euch stehe, keiner von euch, niemand ist fremd für mich. Ich fühle mich selbst fremd, wenn ich auf Sri Lanka bin. Das ist wirklich so. Hier überhaupt nicht. Niemand ist für mich fremd. Ich war so müde, bin eingeschlafen. Dann bin ich tatsächlich geweckt worden von Bundesgrenzschutzbeamten, die mich abgeholt haben. Da hatte ich noch mehr Angst, weil uniformierte Menschen waren. Ich war so, ich hatte meine Vorurteile, ja. Da hatte ich furchtbar Angst. Die nehmen mich mit in so ein Kammerchen und saß da, habe nur auf den Boden geguckt. Und ja, das ist unglaublich, was da passiert ist. Da kam dann ein Beamter zu mir und bat mir ein Stück Schokolade mit der Packung Lila. Und ich habe dieses Stück genommen, ist mir auf der Zunge verschmolzen. Ich war plötzlich glücklich. Und das war nicht das Zucker im Blut, was mich glücklich gemacht hat, vielmehr die Geste dieses Mannes, von dem ich Vorurteil hatte, weil er so fremd ist. Groß, weiß und sprach Deutsch, eine Sprache, die ich nicht beherrschen könnte. Aber er hat mit mir gesprochen, eine nonverbale Sprache. Dieser Mensch, wo ich meine, dass er böse ist, weil er eine Waffe besitzt, kommt zu mir und bietet mir ein Stück Schokolade, wo ich so hungrig und mit Ängsten an nur auf den Boden schaute. Und ich habe gelächelt. Das war schön. Und das ist, was ich meine. Es ist so wichtig, dass wir miteinander sprechen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht. Ich wollte natürlich Medizin studieren, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt diesen kleinen Stück Schokolade bekommen habe. Dann war ich einen Tag im Kinderheim. Und einen Tag später, am 11. September 1991, bin ich von meinem Onkel abgeholt worden. Ich war nur einen Tag in Hessen, in der Nähe von Flughafen. Dann kam ich in meine neue Heimatstadt Hamburg bei meinem Onkel. Ach, ich war so glücklich. Ich stand vor diesem Hochhaus und dachte, wow, mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe als Kind immer gedacht, Nur reiche Menschen können sich erlauben, in einem Hochhaus zu wohnen. Das muss doch teuer sein, so einen Fahrstuhl zu finanzieren, oben zu wohnen, diesen wunderschönen Ausblick zu tragen. Das ist toll, ja. Dritten Stock, Fahrstuhl, 55 Quadratmeter, Onkel, Tante, Cousin, Cousine und ich. Und es war Luxus. 55 Quadratmeter für 5 Personen war es ein Luxus im Vergleich zu dem, was ich 8 Monate in Afrika hatte, wo wir irgendwie 20, 30 Leute in einem Raum geschlafen haben. Und ich war so erleichtert und so dankbar. Und erste Telefonat mit meiner Mama nach 8 Monaten dauerte wahrscheinlich knapp 2 Minuten, weil das kostet ja damals schon ganz viel Geld, ne? Wenn eine Minute nach Sri Lanka anrufen wollte. Heute kann man über WhatsApp oder Viber fast kostenfrei. Und sie hat geweint, ich habe geweint, wir haben überhaupt nicht. Aber sie hat etwas gesagt, du musst zur Schule gehen. Also das war immer wichtig, Schule, das ist so typisch, diese tamilische Leute aus Sri Lanka, weil es war die Minderheit. Und die haben immer gewusst, Bildung ist der einzige Weg, der uns da rausbringt aus diesen Situationen. Und deswegen bin ich auch so geprägt von den Worten meiner Mutter. Und ja, und dann sind wir in Hamburg angekommen und dann muss man eine Schule finden. Das war nicht so einfach, weil in Hamburg gab es damals nur 3 Schulen, wo es möglich war, deutsche Sprache zu lernen. Und nach 6 Monaten habe ich einen Schulplatz bekommen, habe ich ABCD gelernt, der, die, das. Oh Gott, habe ich gedacht, was soll das? Ja, aber gut, es hat mir geholfen. Ich hatte wunderbare, tolle Lehrer gehabt und ich habe wirklich Hut ab, ja, für all die Menschen, die so schwierige Kinder, und ich war ein schwieriges Kind, kann man sich ja vorstellen, ja, mit 12 Jahren von Familie weg, ich komme in eine fremde Welt, ich bin sprachlich überhaupt nicht begabt, ja, ich habe überhaupt keinen Zugang zur Sprache, Grammatik ist katastrophal, ob Tamil, Englisch oder Deutsch, ja, und dann soll ich diese fremde Sprache lernen, und ohne diese Lehrkräfte hätte ich das nicht geschafft, ja. Deshalb bin ich so dankbar und ich bewundere diese Menschen, die in solche Klassen, gerade in Schulen mit Immigrationskindern, Deutsch unterrichten, überhaupt Fächer unterrichten. Und ich habe dort gelernt. Ich glaube, so ganz schlecht war ich nicht und habe auch keine schlechten Noten gehabt. Und ich träumte ja, Medizin zu studieren. Ich wollte unbedingt Medizin studieren. Und ja, dann habe ich 2 Jahre später in der 9. Klasse, war ich Klassensprecher, Schulsprecher, Landesschulsprecher. Und parallel habe ich natürlich bemüht, gute Noten zu bekommen. Ja, also es ist ja wirklich einfach, weil für Mathematik braucht man die Sprache nicht. Ne? Da kriegst du ja locker eine 1. Ja? Und Chemie und Physik ist auch nicht ein Ding. Aber wenn du irgendwie Politik hast, und was mich, ich liebe die Politik, aber da muss man viel schreiben. Ja, immer Abzüge, ja? Immer eine 4. Ich habe Anfang 4 und bis ich da endlich meine 1 verdient habe, das hat ganz lange gedauert. Und das war ein Kampf, auch Unterstützung von Lehrkräften. Habe ich tatsächlich geschafft, ein gutes Abitur zu machen, aber dann stand tatsächlich die Abschiebung vor der Tür. Ich sollte Deutschland verlassen, aber meine Schule und die Eltern, meine Klassenkameraden und vor allem mein Klassenlehrer Lorenz Köhler, für mich eine Vaterfigur, hat für mich die Bürgschaft übernommen und ich durfte mit einem Härtefallantrag in Hamburg bleiben, durfte mit Ausnahmegenehmigung Hamburg verlassen, weil ich durfte bis zum Zeitpunkt Hamburg gar nicht verlassen, durfte dann in Lübeck Medizin studieren. Und ich war so glücklich und dankbar und ich hatte Glück, wieder einen Klassenlehrer zu haben, der gesagt hat, hey, für den UMES unterschreibe ich, weil er musste natürlich die finanzielle Verantwortung für mich übernehmen. Und meine ersten Bücher wurden finanziert von den Lehrkräften, die Geld gesammelt haben, dass ich dann überhaupt Bücher, und ich habe ja als Tellerwäscher gearbeitet, nebenbei Samstag und Sonntag, und die Kellner und die Köche, die haben Sabota, hieß es damals, glaube ich, das Anatomie-Atlas, mir geschenkt. Und könnt ihr verstehen, wie viele Menschen in diesem Land mich unterstützt haben, dass ich diesen Traum, den ich heute vor euch erlebe, zu verwirklichen. Deshalb liebe ich dieses Land. Es gibt keine Ecke in dieser Erde, den ich mehr liebe und schätze, weil ich spüre das auf dem Herzen, weil dieses Land hat mir die Freiheit geschenkt, ja, und die Möglichkeit gegeben, diesen Traum zu verwirklichen, eines Tages Medizin zu studieren. Das kann man nur wertschätzen, wenn man das nicht kannte und wenn man das einfach mit Kampf bekommen habe. Es ist nicht selbstverständlich, Medizin studieren zu dürfen und zu können. Und ich war wirklich glücklich. Und dann habe ich natürlich diese Tellerwäsche-Job gehabt in Hamburg. Dann bin ich immer so abends nach Hamburg gefahren, Teller gewaschen, nächsten Morgen aufgestanden, wieder zur Uni. Das war dann tatsächlich stressig, ja, für jemanden, der nicht so ganz schlau ist. Da muss man viel pauken, ja. Also habe ich dann bei McDonald's einen Job gefunden in Lübeck. Und dann hatte ich Glück gehabt, dass ich jemanden kennengelernt habe vom Deutschen Roten Kreuz. Und da habe ich einen Job bekommen als Pflegehelfer. Und das war toll. Und jetzt kommt die Geschichte jetzt raus. So, als Pflegehelfer war ich im Einsatz in der Herzchirurgie. Ja, ich bin da angekommen, EMC-Station, ich stand da, Patient irgendwie postoperativ und dann mit irgendwie hämodynamisch instabil, hat einen Perikardus bekommen, hat Vorhofflimmern und dann stand ich da, ich schwitze, ich glaube, ich kriege auch Vorhofflimmern jetzt, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, da will ich nicht mehr hin. Und ich war da 8 Stunden und war einfach nur weg. Und dann hatte ich irgendwo mein einziges HNO und da und hier in der Medizin. Ihr wisst ja, als studentische Aushilfe, morgens früh um 4 Uhr muss man 20 Patienten abwaschen. Also ne, das, was man alles macht. Und dann war ich im Aldi oder Lidl, ich weiß es gar nicht. War ich einkaufen, dann stand der Pfleger Ingo vor mir, guckt mich an. Hey, dich kenne ich. Ja? Du warst doch der Student, der bei uns mal war. Oh, ja, wahrscheinlich. Also ich habe schon alles vergessen und verdrängt, ja. Und sagte, ey, wir suchen einen Studenten für die Festanstellung. Hast du nicht mal Bock, bei uns regelmäßig zu arbeiten? Bei euch in der Herzchirurgie? Oh mein Gott, da habe ich auch schon fast einen Vorhofflimmern gekriegt. Aber unglaublich netter Typ, ja. Dass er mich angesprochen hat, habe gesagt, warum nicht? Gehe ich dahin. Und so habe ich eine feste Anstellung gehabt. Ich habe jeden Samstag und Sonntag gearbeitet und in der Woche einen Spätdienst oder Nachtdienst. Damit konnte ich mein Studium finanzieren. Das war super. Ich habe damals 8,20 Euro bekommen, Stundenlohn. Das war Luxus, weil ich glaube, ich habe bei McDonald's gar nicht so viel verdient. Genau. Und ich habe Samstag immer Frühdienst gemacht, damit ich Samstagabend in Hamburg Party machen kann. Und Sonntag den Spätdienst, konnte dann morgens um 6, 7 dann nach Lübeck kommen, schlafen und dann Nachmittag noch arbeiten gehen. Das kann man sich mit 20, 30 auch erlauben, ne? Also mit 40 schwierig. So habe ich in der Herzchirurgie gearbeitet. Ich sage euch, ich habe es geliebt. Ich fand die Herzchirurgen einfach so cool. Ich habe gesagt, ich möchte auch so cool sein. So cool ist es nicht, es war, aber ich wollte es, ja. Der Professor Sievers, ein genialer Chirurg, der ist leider nicht mehr da, ein Choleriker vor sich hin, hat operiert und ich habe dann da auch meine Promotion gemacht, meine Praktika ist alles. Ich habe meinen PJ natürlich auch dort gemacht. So könnte ich dann bis Mittag meinen PJ machen, Nachmittag dann irgendwie meinen Pflegeeinsatz, damit ich auch Geld verdienen kann, weil ich musste irgendwie Kohle verdienen, um mich zu finanzieren. Und habe dort dieses Fach geliebt, zu sehen, wie Menschen kommen, wie krank sind, dass man mit so einer Operation Menschen wieder auf die Beine kriegen kann. Das hat mich so fasziniert. Und vor allem, ich bin so grundaus ungeduldig, ja, und ich handle dann auch dementsprechend sehr schnell. Ich laufe auch meistens schnell. Ich kann nicht still hinsetzen, so. Das ist mir schon anstrengend, glaube ich, halbe Stunde hinsetzen zu müssen. Und Herzchirurgie ist super. Da kannst du selbst steuern, ja. Du kannst dementsprechend schnell handeln und du hast das Ergebnis auch zügig, ne. Also, ich möchte Internisten nicht schlecht reden. Ich Respekt und Hut ab. Das sind unglaublich intelligente Menschen, ja. Toll. Ich arbeite auch gerade in der Innere kurz vorübergehend. Aber Herzchirurgie ist ein anderes Fach. Das ist einfach toll, ja. Du hast das Herz. Wer kann schon das Herz eines Menschen berühren? Die Kardiologen? Nee. Aber die Herzchirurgen schon, ja. Das muss man sich vor Augen lesen. Das ist für mich natürlich jemand, der auch gerne Bücher schreibt, unglaublich stark. Hat gesagt, ich will Herzchirurg werden. Also habe ich mein Wunschtertial in der Herzchirurgie gemacht, Studium fertig geworden. Und dann wollte ich nach Hamburg, weil ich bin Hamburger, ja. Ich wollte wieder zurück ins OKE und da war ich auch. Da war ich 7 Jahre. Und was ist passiert? Nach 7 Jahren nicht mal ein einziger OP gemacht, ja. Ich erzähle euch meine Geschichte. Wie viele Minuten habe ich denn noch? 5 Minuten vielleicht noch? Oh, 5 Minuten, muss ich mal Schluss machen. Ja, okay. Also 7 Jahre, keine einzige OP gehabt. Ne? Und ich will nichts schlecht werden. Ich möchte, dass ihr etwas lernt heute, wenn ihr nach Hause geht. Und ich bin da später um 2:30 auch. Da könnt ihr gerne kommen, Fragen stellen. Menschen machen Fehler und Fehlentscheidungen. Und ich bin unglaublich glücklich und dankbar für das, was ich heute bin. Und ich wünsche mir, dass keiner von euch in diesem Raum den Fehler macht, den ich gemacht habe. Und ich möchte euch meine Geschichte erzählen, damit ihr daraus lernt. Weil ich möchte, dass ihr glücklich seid. Ich möchte, dass ihr immer glücklich seid. Und ich war nicht immer glücklich und heute bin ich wieder glücklich. Und ich war 7 Jahre dort und habe nicht mal eine einzige OP gemacht. Ja? Musste zusehen, dass 2 Kollegen, die ich eingearbeitet habe, schon ihre 10 OPs hatten im 3. Jahr und ich dann nicht mehr. Also habe ich ein Gespräch mit meinem Chefarzt geführt und dann sagt er zu mir, wortlaut, Für Sie ist es schon ausreichend, wo Sie sich gerade befinden. Ich entscheide, wer hier wann Facharzt wird. Hat er recht? Der Chef alleine entscheidet, wann der andere Facharzt wird. Es wird nicht kontrolliert. In Deutschland gibt es kein Protokoll. In Deutschland gibt es kein Logbuch, wo der regelmäßig kontrolliert wird und Fragen gestellt wird. Entschuldigung, warum ist Herrn Müller schon im 7. Jahr und hat noch keine OP gemacht und Herrn Schröder im 3. Jahr schon seine OPs? Der kontrolliert keine. Der Chef kann machen und tun, was er will, hat auch seine Vorteile, aber auch Nachteile. Also habe ich Hamburg verlassen nach 7,5 Jahren, bin nach Bad Neustadt an der Saale, das ist in Unterfranken, wunderschön. Anfang habe ich gedacht, was willst du da in diesem Kaff? Toll, ich liebe es, ich bin einmal im Jahr da, habe gutes Verhältnis mit meinen Nachbarn. Da bin ich hingegangen, habe gesagt, hey Leute, ich will unbedingt Herzchirurg werden. Natürlich habe ich Zeit verloren. Wenn du in eine Klinik wechselst, verlierst du Zeit. Du musst mal hinten anstellen. Also habe 3,5 Jahre gebraucht, um dort meine OP-Zeit zu bekommen. Habe parallel nochmal den Notarzt gemacht. Und warum habe ich Notarzt gemacht? Weil ich gemerkt habe, hey, unabhängig zu sein, das ist das Wichtigste im Leben. Als Herzchirurg bist du immer abhängig. Du musst immer im Krankenhaus arbeiten. Also habe ich den Notarzt in Bayern gemacht, um einfach diese Sicherheit zu haben, ich kann jederzeit mal rausspringen, ja, aus dem Gefängnis. Naja, fast nicht ganz Gefängnis, aber zumindest, ja. Und nachdem ich fertig bin, habe ich für mich gesagt, hey, ich muss mal weg. Ich meine, schwul und schwarz in Bad Neustadt, wo 5000 Leute wohnen, ist ein bisschen grenzwertig. Also ich will nicht ganz schlecht reden, aber es war ein bisschen schwierig. Ich wollte weg, Richtung Großstadt. Dann habe ich offen und ehrlich, ich hatte einen wunderbaren Chef, Professor Diegler, kann ich nur empfehlen, wer Herzchirurgie machen will. Die hatten gerade eine Assistenzstelle frei, ich leider nicht. Tolle Klinik, ja, ich bin da weggegangen, weil ich wollte Großstadt. Ich habe es geliebt und ich liebe diese Klinik, wie das so organisiert ist. Und der war so ehrlich und offen, mit denen habe ich offen kommuniziert. Und er hat mir dann eine Stelle in der Charité organisiert. Ich wollte eigentlich da nicht hin, aber ich habe gedacht, Berlin ist doch gar nicht so schlecht. Nicht ganz vergleichbar mit Hamburg, so ein bisschen, ist da ein bisschen in der Nähe. Und da war ich 2 Monate und ich wusste nicht mal, wo die OP-Saal ist. Ich komme als Herzchirurg, als Facharzt und nach 2 Monaten wusste ich nicht mal, wo OP-Saal ist. Ja? Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Angebot aus Bremen kommt, hey, wir hätten eine Funktionsoberarztstelle, hättest du nicht Lust, sage ich natürlich ja. Weil Bremen ist noch ein bisschen dichter zu Hamburg. Und bin dann nach Bremen gegangen und da war ich tatsächlich Funktionsoberarzt, 4 Jahre lang. Und es war toll und ich war kurz vor Oberarzt zu werden. Und was passiert? Genau wie in der Politik. Wenn der Kanzler gewechselt ist, werden die Ministerien auch ausgetauscht. Wenn Minister weg ist, werden die Mitarbeiter auch ähnlich ausgetauscht. So findet auch in Deutschland, tragischerweise, wenn der Chefarzt wechselt ist, er bringt natürlich eigene Leute mit. Man kann ihn auch verstehen. Ist doch logisch. Wenn ich Chef wäre, möchte ich auch gerne meine stabile Mauer um mich herum haben, damit ich in Sicherheit bin. Also bringt er seine eigenen Leute mit und dann werden die Alten wegsortiert. So bin ich halb wegsortiert, bin dann von Bremen nach Halle gegangen, da war ich tatsächlich kurz Oberarzt und jetzt suche ich tatsächlich eine Stelle. Deswegen arbeite ich in der Kardiologie, in der Medizin, deswegen schätze ich die Kollegen von der inneren Medizin. Einfach unglaublich intelligente Menschen, sage ich, die wissen alles oder fast alles. Und gestern auch ein Weihnachtsfeier gemacht, die können auch gut feiern, habe ich festgestellt. Und ich trinke ja keinen Alkohol, also daher. Und es war unglaublich schön. Und ich habe nur eins gemerkt, ja. Es ist immer wichtig, ich hätte rückwirkend ein Fach ausgesucht, wo ich in die Praxis gehen könnte. Ein Fach, wo ich jederzeit auch mal rausgehen kann. Meinen eigenen Patenkinder, ich habe 2. Oskar, der ist 8, ob er Medizin studiert, weiß ich nicht. Ich wünsche mir natürlich, dass er Medizin studiert. Und der Lenny, der 2. in Berlin. Wenn die Medizin studieren sollten, werde ich dafür sorgen, dass sie jedenfalls eine Fachrichtung machen, wo sie später auch die Möglichkeit haben, wenn sie eine Familie haben, Kinder haben, in die Praxis gehen zu können. Das war für mich ein Fehler. Nachhinein. Ich hatte sogar in der Kardiologie ein Angebot bekommen. Ich habe dankend abgelehnt, weil ich bin nun mal von Typ. Der Chirurg merke ich jetzt auch. Und deshalb, ich bin glücklich und ich möchte nur, dass ihr daraus lernt. Man kann in Deutschland so viel schaffen. Das, was ich geschafft habe, ja, jeder von euch schafft viel mehr. Ja. Deswegen wünsche ich euch allen, dass ihr viel mehr schafft, vor allem das schafft, wo ihr wirklich glücklich werdet. Versucht mal immer die Unabhängigkeit und stellt euch immer die Frage, was möchtet ihr in 10 Jahren und wo möchtet ihr in 10 Jahren? Und dann seid ihr glücklich. Vielen Dank und alles Gute. Bleibt gesund. Applaus